Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen Sonntag wünsche ich euch auch von meiner Seite. Es ist schön, Gottesdienst zu feiern, schön mit Gott zu rechnen, auch im Miteinander Gemeinschaft zu erleben. Ich bin sehr, sehr gerne in der Gemeinde, gerne bei euch, aber auch sehr, sehr gerne in Olpe. Wenn ich die Bilder so sehe, dann denke ich, boah, die liebe ich alle. Und wir sind eine Gemeinde, wo mindestens 18 oder 20 verschiedene Nationen inzwischen da sind. Viele, die als Flüchtlinge herkommen oder als Asylbewerber. Das ist jetzt keine finanzielle Masse, die dazukommt, aber ein richtiges Gemeindeleben und Power. Und wir versuchen in verschiedenen Sprachen das auch miteinander auch auf die Reihe zu kriegen. Wir versuchen die Predigtpräsentation immer in mindestens 2 Sprachen darzustellen und die Infozettel in 2 Sprachen. Und jetzt fangen wir eine Übersetzungsanlage an. Einfach mit den wenigen Mitteln, die wir haben, versuchen wir uns da irgendwie als internationale Gemeinde dann auch darzustellen, sodass Leute sich wohlfühlen und irgendwas mitbekommen und sie genießen die Gemeinschaft miteinander. Wir hatten gestern einen Gemeindeausflug nach Schoppen, also ganz in der Nähe hier, und haben das, da waren die letzten Bilder davon. Das ist einfach ein Genuss, mit den Leuten zusammen zu sein und Gnade auch miteinander zu erleben. Wir danken euch für eure Unterstützung. Ihr seid ja unsere Mama-Gemeinde, und das genießen wir sehr, dass wir auch da in der Weise verbunden sind. Das Thema ist mir gestellt worden von der Gemeindeleitung hier: Gnade und Schwachheit. Vielleicht gar nicht immer das Thema, was uns jeden Tag betrifft und trotzdem immer wieder betreffen kann. Vielleicht kennt ihr das, man kommt von einer guten Konferenz. Früher fuhr man öfter auf Konferenzen, heute ist das ein Kampf, wenn man Geschwister dazu ermutigen möchte, kommt noch mal mit. Aber man ist auf einer Konferenz, vielleicht hat man Gott richtig, richtig doll erlebt. Und man ist richtig voll gepumpt von Gnade Gottes, von Liebe Gottes, von der Gegenwart Gottes. Wir haben gespürt, wie seine Kraft unter uns wirkt, und haben gehört, Gott lebt in uns und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig und der hat Tod und Teufel besiegt. Was können wir Menschen schon tun? Und man kommt nach Hause und findet im Briefkasten vielleicht einen Brief vor oder im E-Mail-Kasten eine E-Mail, die einen auf einmal den Boden unter den Füßen wegreißt. Boah, geht doch gar nicht. Ich bin doch eigentlich voll Power, voller Kraft. Wieso kann mich jetzt ein Brief so aus der Bahn werfen? Das ist doch paradox. Widersprüchlich, eigenartig, merkwürdig. Wir sind sehr zerbrechlich, wie so ein Gefäß, was wir vielleicht hier gleich dran sehen. Habe ich das an? Vorsicht, zerbrechlich. Menschen sind zerbrechlich. Wir merken das von Menschen, die wir vielleicht kennen. Ich erinnere mich an einen Bruder, Paul Werisch. Er war Bibelschullehrer in Bad Gandersheim, wo wir vor Wiedenest waren. Äußerlich überhaupt keine sonderbare, keine beeindruckende Gestalt. Klein von Wuchs, schon relativ alt, kraftlos in dem Sinne, wie man ihn von außen sah, aber von innen eine beeindruckende Persönlichkeit. Der hat etwas ausgestrahlt von Liebe zu Gott, Liebe zu Jesus, Liebe zu seinem Wort. Er strotzte vor Glaubensmut. Er ist durch die Verfolgungszeit unter Ceausescu in Rumänien durchgekommen, ist dann in die Freiheit gekommen, hat in Kanada und USA Gemeinden gegründet. Er hat viele, viele Menschen zu Jesus geführt. Er hat für Kranke gebetet. Viele sind gesund geworden. Eigentlich auch so ein Widerspruch. So ein kleiner Mann, äußerlich nicht beeindruckend, und dann so eine Kraft, die da drin steckt. Und dann hörten wir vor einiger Zeit die Nachricht, er hat Krebs im Endstadium. Wow. Kann sich das Gott leisten? Erst wirkt so eine Kraft durch so einen schwachen Menschen und dann endet das so. Sieht so das Leben von Männern und Frauen aus, die Gott nachfolgen, die ihm dienen, die ihm treu zur Seite stehen? Vielleicht geht's dem einen oder anderen auch so, dass man auf der einen Seite wunderbare Dinge mit Gott erlebt, dass man erlebt hat, wie Gott Gebete erhört, dass man die Nähe Gottes erlebt hat, was man sich ja auch wünscht und was auch wunderschön ist. Und auf der anderen Seite erlebt man manchmal so ein Gebrochensein, was förmlich zum Himmel schreit. Auf der einen Seite werde ich gesegnet, darf für andere ein Segen sein. Und auf der anderen Seite bin ich so unzureichend, so schwach, so zerbrechlich. Und wenn ich mir Jesus anschaue, war das genauso bei ihm. Gott wird ein Mensch. Ist doch ein Paradox, oder? Gott wird ein Mensch. Der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der wird ein Sklave, der macht sich zum Knecht für uns. Der König aller Könige, er liegt in der Krippe, im Stall. Der Erlöser der Menschheit hängt am Kreuz. Das Schwache ist stark, das Kleine ist groß. So ist es bei Gott. Paradox. Es gibt Menschen, die haben immer noch die Vorstellung, dass ein Mensch, der sich Gott ganz hingibt, Erfolg haben müsste. Dass er immer gut drauf ist, dass er keine Macken hat, dass er möglichst immer noch vor Kraft strotzt und immer ausgeglichen und gefestigt ist. In solchen Menschen, da wirkt doch Gott, da sieht man doch, wie seine Stärke ist. Das muss man doch auch äußerlich zeigen. So haben auch schon die ersten Christen gedacht, von denen in der Bibel geschrieben wird. Wer mit Jesus lebt, der ist gut drauf, der ist erfolgreich. Und wenn man noch Apostel ist, na, erst recht. Damals hat man sogar von sogenannten Superaposteln gesprochen. Die konnten einiges in die Waagschale werfen. Die haben Zeichen und Wunder vollbracht. Und man konnte es ihnen schon vom Weiten ansehen, was sie alles so auch mitgebracht haben, auch an geistlichen Erfahrungen, dass sie besonders Heilige waren. Und dann haben sie den Paulus getroffen. Den Kleinen, wie er hieß. Und so war er offensichtlich auch. Und sie haben ihm einen Brief geschrieben offenbar oder haben sie ihm persönlich gesagt und sagen, hey, wenn du uns Briefe schreibst, dann donnert das nur so, dann haust du so richtig drauf, dann wirkst du so dreist und so stark. Aber wenn du hier bei uns bist, wenn wir dich hier sehen, das ist doch lächerlich. So ein Männlein, so schwach. Da können wir nicht mehr vor lachen. Du kannst überhaupt kein Apostel sein, zumindest kein Superapostel. Dich können wir gar nicht ernst nehmen. Und sie haben ihn ziemlich fertig gemacht. Er war unten durch. Besonders die jungen Christen in der Stadt Korinth haben ihm das Leben sehr schwer gemacht. Hatten sie nicht vielleicht sogar recht? Wenn es im Evangelium um die Kraft Gottes geht, muss man das doch auch irgendwie darstellen. Die Kraft Gottes. Da muss man doch als Prediger vorn stehen und das auch verkörpern, eine kraftvolle Verkündigung haben und nicht so eine schwache Figur wie der Paulus abgeben. Er hatte zwar die Gemeinde gegründet, er war der Papa der Gemeinde, aber inzwischen haben dort andere Männer Einfluss gewonnen und die konnten richtig was vorweisen. Die waren selbstbewusst, ihr Reden war kraftvoll und locker und flüssig und sie haben Erfahrungen mit Gott gemacht. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und Paulus, der Kleine, konnte davon scheinbar nichts vorweisen. Im 2. Korintherbrief in den Kapiteln 10 bis 13, da antwortet Paulus auf diese Vorwürfe, die ihm da gemacht worden sind. Und wenn ihr Zeit habt diese Woche, lest man diese drei Kapitel am Stück. Das ist so voller Ironie und Kraft, wie er darauf eingeht und wie er die Dinge auch darstellt, was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Und er beschreibt alle möglichen und unmöglichen Dinge, die er um Jesu Willen erlitten hat. Da war Gefängnis dabei und Not und Gefahr, Hunger und Durst und Frost und vieles andere mehr. Und er beschreibt auch ganz viele übernatürliche, unbegreifliche Dinge, die er mit Gott erlebt hat, dass Gott ihn in den dritten Himmel geholt hat. Aber damit Paulus sich nichts darauf einbildet, hat Gott ihm einen Stachel ins Fleisch gegeben. So heißt es da, oder einen Pfahl im Fleisch, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt. Und Paulus sagt, ein Engel Satans, der darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Und dann kommt der Text, um den es heute geht. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwächen gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dein Christus seine Kraft an mir erwiesen hat. Darum freue ich mich über meine Schwächen. Ich freue mich über Misshandlungen. Ich freue mich über Notlagen, über Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist doch paradox. Gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich bin stolz auf meine Schwächen, auf Notlagen. Wir kennen das höchstens, dass jemand mit seinen Schwächen irgendwie kokettiert und so Mitleid heischen möchte und irgendwo seine Zuwendung erwartet. Aber das meint Paulus hier nicht. Er sagt, ich bin stolz auf meine Schwächen, die Gott mir zumutet, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Und die Schwäche, um die es hier geht, oder der Stachel im Fleisch, den Paulus hier beschreibt, das ist keine Sünde oder so etwas nach dem Motto, hier habe ich so meine Schwächen. Für dies und das irgendwelche Laster oder ein Charakterfehler, den ich ändern könnte, Faulheit oder Geiz oder Ungeduld. Eine Schwäche, die Paulus hier meint und die Bibel beschreibt, ist eine Einschränkung, eine Schwäche, bei der es nicht in meiner Macht steht, die zu ändern. Das kann zum Beispiel eine körperliche Einschränkung sein, eine Behinderung, eine chronische Erkrankung oder ein angeborener Mangel, auch an Kraft, an innerer Energie. Wie ist mein Tagesmaß? Was kann ich leisten? Dieser Stachel im Fleisch, das kann eine emotionale Einschränkung sein, wie etwa ein Trauma, ganz schlimme Erlebnisse, Erinnerungen oder eine erblich bedingte Veranlagung. Was es genau bei Paulus war, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er dreimal gebetet hat, dass Gott ihn davon erlöst, dass er geheilt wird, dass er befreit wird davon. Aber Gott hat sein Gebet nicht so erhört, wie er sich gewünscht hätte. Sein Leiden blieb. Und offensichtlich zeigt sich Gottes Gnade eben nicht immer darin, dass jemand frei wird von seinem Leiden, dass er von dem Stachel erlöst wird oder dass er gesund leben kann und frei leben kann von seiner Schwäche. Aber was Gott hier zusichert und was auch uns gilt, ist, dass seine Kraft in dieser Schwäche deutlich wird, in uns lebt, dass manchmal sogar Krankheiten, dass Krisenzeiten, dass Trauer und Verletzungen, Spannungen und Anfeindungen genau die Zeiten sind, in denen Gott uns in einer nie bekannten Weise nahe kommen kann. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Ich will keine Formel daraus machen, aber vielleicht hat dieses mehrmalige Beten von Paulus auch eine Bedeutung. Paulus hat dreimal gebetet, dass Gott ihn von dieser Schwäche befreit. Jesus hat dreimal gebetet, dass Gott den Kelch an ihm vorbeigehen lassen soll. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir beten und dass wir Gott unsere Anliegen bringen und dass wir mit Glauben zu Gott kommen, dass wir ihn anflehen und ihn bitten, dass er eingreift und dass er uns heil macht und dass Gott uns von Dingen befreit, dass er uns die Schwäche wegnimmt. Aber wenn Gott nach intensivem Gebet nicht in der Weise mein Gebet erhört, wie ich es mir wünsche, dann ist das vielleicht die Antwort Gottes. Vielleicht sagt er, nimm deine Schwachheit an. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft soll in dir mächtig werden. Verwandelt Jesus eine empfundene Schwäche in empfundene Kraft? Das steht hier nicht. Jesus reißt auch nicht die empfundenen Begrenzungen nieder. Aber wir lesen, dass Gott gerade in den Schwächen und den Schwachheiten unseres Lebens etwas Vollkommenes tut. Paulus hatte ein ganz großes Verständnis von Gnade. Und wenn er die Predigtreihe bis jetzt gehört hätte, hätte er wahrscheinlich noch viel mehr auch nochmal erkannt. Er hatte Gott erlebt, wie Gott ihm gnädig gewesen ist, als er ihn verfolgt hat und als er die Christen ins Gefängnis gebracht hat. Und dann ist Gott ihm begegnet vor Damaskus und hat ihm ganz viel Gnade geschenkt, dass er gesagt hat, das rechne ich dir nicht zu. Ich will dich gebrauchen als mein Werkzeug. Paulus wusste, die Gnade Gottes ist das Allergrößte, was Gott einen schenken kann. Nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Das ist Gnade. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, den Gottes Gnade nicht erreichen kann. Und es gibt nichts Kaputtes, was Gott nicht wieder heil machen kann. Das ist Gnade. Aber hier erfährt Paulus noch einmal eine ganz tiefere Dimension auch von dem, was Gott unter Gnade versteht. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Gott hat sich noch nie von menschlicher Stärke beeindrucken lassen. Gott hat sich auch noch nie von einem starken Selbstbewusstsein beeindrucken lassen. Die Bibel ist voller Beispiele dafür, dass Gott unvollkommene und schwache, fehlerhafte, gewöhnliche Menschen gebraucht, um trotz ihrer Schwächen ungewöhnliche Dinge durch sie zu tun. Hudson Taylor hat einmal gesagt, alle Riesen Gottes waren schwache Menschen. Mose zum Beispiel. Sein Temperament hat ihm ganz schön böse mitgespielt. Es brachte ihn dazu, einen Ägypter zu töten, auf einen Felsen zu schlagen, damit Wasser rauskommt, statt zu dem Felsen zu sprechen, wie Gott ihm das gesagt hatte. Er hat die Tafel mit den 10 Geboten zerbrochen, als er das Volk dort um das goldene Kalb tanzen sah. Und doch verwandelte Gott gebrauchte das und Gott hat ihn verändert. So dass irgendwann heißt, Mose war der demütigste und bescheidenste Mensch, der je auf Erden gelebt hat. Gideon, auch so ein schwacher Mensch. Überhaupt kein großes Selbstwertgefühl. Im Gegenteil, eine tiefe Unsicherheit. Und Gott gebraucht diesen Mann, so dass man den Eindruck hat, was für ein tapferer Held. Aber das war nur eine Zusage Gottes in der Schwäche. Hey, tapferer Held, ich bin mit dir. Abraham. Seine Schwäche war die Angst. Er hatte zweimal seine Frau als seine Schwester ausgegeben, weil er Angst um sein Leben hatte. Und Gott gebraucht ihn. Gott verändert ihn, so dass er zum Vater aller wurde, die Gott vertrauen. Petrus, ein impulsiver Mann, wird zum Felsen für die Gemeinde. Der Ehebrecher David wurde zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Johannes, der in jungen Jahren der Donnersohn genannt wurde, ist irgendwann der Vater, der Apostel der Liebe. Gott gebraucht das. Und Gott lässt auch Wachstum zu oder verändert Dinge. Im Hebräerbrief werden ganz viele Glaubenshelden aufgeschrieben. Soll ich noch mehr aufzählen, heißt es da? Die Zeit würde nicht ausreichen, um von Gideon und Barak und Simson und Jiftach, von Samuel und den Propheten zu erzählen. Sie verschlossen den Rachen von Löwen, sie löschten glühendes Feuer, sie entrannen dem Tod durch das Schwert. Sie waren schwach und wurden stark. Gott ist darauf spezialisiert, sich weder von unserer Stärke noch von unserer Schwäche beeindrucken zu lassen. Aber dass seine Kraft in den Schwachheiten unseres Lebens mächtig wird. Und tatsächlich liebt es Gott, seine Gnade in zerbrechliche Gefäße zu schütten. Paulus beschreibt uns Menschen als zerbrechliche Gefäße. Vorsicht, zerbrechlich, so sind wir. Gott will uns gebrauchen, wenn wir ihm erlauben, durch unsere Schwachheit zu wirken. Ein paar Kapitel vorher, auch im 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus von diesem Schatz, dieser Gnade Gottes, der Kraft Gottes in zerbrechlichen Gefäßen. Und er meint damit genau das. Er meint unser Leben. Er meint unseren Körper. Er meint unsere Psyche, unseren Verstand, auch die Umstände, in denen wir leben. Und da können wir die Zerbrechlichkeit und die Macken und die Risse in unserem Leben richtig deutlich sehen. Auch die Flecken, die blauen Flecken, die wir davongetragen haben, die vielen Blessuren, die uns das Leben geschlagen hat. Beides gehört zu unserer Existenz. Wir können uns weder aufspalten, noch sollen wir es tun. Und die Menschen um uns herum werden auch beides bemerken, beides wahrnehmen. Die Kraft Gottes, die in uns wirkt, aber auch die offensichtliche Zerbrechlichkeit unseres Lebens. Dass man nach Hause kommt, den Brief vorfindet und denkt, jetzt ist alles zu Ende. Wer uns Christen beobachtet, der sieht vielleicht viel mehr Schwächen, als uns lieb ist. Und trotzdem hört man hier und da, dass Leute uns das spiegeln und sagen, und trotzdem ist bei dir was anders. Du hast irgendwas. Was ist das? Die Menschen sehen unsere offenbare Schwäche, aber sie sehen auch die offenbare Gnade Gottes, die durch die Ritzen und die Risse unseres Lebens leuchtet. Und in dieser Spannung leben wir. Und in dieser Spannung haben alle Christen gelebt. Und manchmal scheint es mir, je mehr sich Gottes Gnade in einem Menschen offenbart hat, Gottes Kraft in einem Menschen offenbart hat, umso mehr wird auch die Zerbrechlichkeit dieses Menschen sichtbar. Und das ist auch das Ziel, wenn Gott durch Menschen wirkt, die äußerlich schwach und die zerbrechlich sind, dass nicht wir die Ehre bekommen, dass wir uns rühmen können, hey, cool gemacht, richtig was zustande gebracht, sondern dass die Kraft von Gott so offensichtlich ist, dass das Lob und die Dankbarkeit nur ihm gehört. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Wir schauen gleich mal in das vierte Kapitel des zweiten Korintherbriefes, den ich gerade schon erwähnt habe. Schauen wir uns mal an, wie Gott seine Gnade in der Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens ausschauen lassen hat. 2. Korinther 4, Vers 7 bis 9. Ich trage diesen Schatz, diese Kraft Gottes, diese Gnade in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Denn es soll deutlich sichtbar werden, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Paulus spricht hier von vier paradoxen Erfahrungen, die will ich mal der Reihe nach nennen. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber durch Gottes Gnade werde ich nicht erdrückt. Diese Bedrängnisse, die wir erleben, die können ja unterschiedliche Ursachen haben. Es kann sein, dass wir von äußeren Umständen bedrängt sind. Das kann ein schweres Leiden sein, was auf mich kommt oder auf meine Familie. Das kann ein schwerer Verlust sein, dass einer meiner besten Freunde stirbt. Das kann mich in ganz tiefe innere Bedrängnis führen. Es kann sein, dass man uns benachteiligt oder mobbt, weil wir Christen sind. Wir werden von allen Seiten bedrängt. Das können auf der einen Seite äußerlich sein. Es können aber auch innere Bedrängnisse sein, dass wir uns selber so hinterfragen und sagen, hey, wer bin ich denn? Ein Glaubenskampf in mir. Glaube ich noch richtig? Bin ich noch auf Kurs? Kann Gott mich denn noch gebrauchen? Bin ich noch ein Kind Gottes nach dem, was mir letzte Woche passiert ist? Und vor allem nach dem, wie ich gestern versagt habe? Und dann macht sich so ein Kloß in uns breit, so eine innere Bedrängnis, so eine Zerbrochenheit. Man weiß auf einmal nicht, ja, Christus lebt in mir. Ich merke es nicht. Ich bin zu schwach. Ich habe versagt. Wir können uns scheinbar nicht mal mehr auf uns selber verlassen. Und dieser äußere Druck und auch der innere Druck, das können wie so ein Korsett in uns sein, das uns immer mehr in die Bedrängnis führt. Aber hier heißt es, aber die Gnade Gottes verhilft dazu, dass wir nicht erdrückt werden. Dass wir weder von den äußeren Bedrängnissen noch von diesen inneren Fragen bedrängt werden. Wenn wir keinen Boden mehr unter den Füßen haben, trotzdem haben wir die Gewissheit, dass Jesus Christus unser Herr ist, dass wir zu ihm gehören, dass er in uns ist und dass er in uns lebt und dass wir in ihm sein können, auch in dieser Zerbrechlichkeit. Ich werde von allen Seiten bedrängt, aber durch Gottes Gnade werde ich nicht erdrückt. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Das Zweite. Ich weiß oft nicht mehr weiter. Kannst du es einmal weiterdrücken? Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Menschen, die Gott folgen und die nachdenken, die haben unendlich viele Fragen. Und es gibt Menschen, die denken, wir Christen hätten auch auf alles eine Antwort. Haben wir nicht. Es gibt so viele Fragen, die bleiben einfach. Es gibt Zweifel, die uns den Nerv rauben können und die, wo wir machen jetzt gerade in Olpe ein Gebetsexperiment, 7 Wochen Gebet. Ich gebe jeden Tag so einen Gebetsimpuls aus. Wir bitten Gott um alles Mögliche. Aber wir erleben manchmal oder sehr oft sogar, dass wir sagen, hey, hier steht doch, wenn 2 oder 3 versammelt sind und wenn sie eins werden, um eine Sache zu bitten, dass Gott sie gibt. Aber es geschieht nicht. Wir beten um Heilung und er wird nicht gesund. Und dann kommt Zweifel und denkt, hey, was stimmt denn jetzt nicht? Stimmt Gott nicht? Stimmt sein Wort nicht? Stimme ich nicht? Wir haben so viele Fragen und die bleiben auch offen. Aber wir haben einen, auf den wir hinweisen können, der in uns lebt, der sagt, meine Gnade, meine Kraft ist auch in deinen Fragen, in deinen Zweifeln mächtig. Und deshalb erdrücken uns auch die vielen unbeantworteten Fragen nicht. Manchmal macht uns das unaussprechliche Leid, was uns umgibt, sprachlos. Wir wissen nicht, was wir dazu sagen können. Aber wir wissen, wir können uns an den wenden, der alle Macht hat. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber durch Gottes Gnade verzweifle ich nicht. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Ein weiteres beschreibt Paulus so: Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Der macht's nicht mehr. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass nicht alles locker und leicht laufen wird. Dass seine Jünger nicht überall unbeschadet durchkommen werden. Dass nicht jedes Gericht der Welt sie freisprechen wird. Noch mehr. Jesus hat sogar gesagt, manche Schwierigkeiten werden erst dadurch kommen, einfach nur, weil ihr mir glaubt. Einfach nur, weil ihr Christen seid, weil ihr mir vertraut. Viele negative Dinge werden einfach deshalb euer Leben belasten, weil ihr Menschen seid, die mit Gott rechnen. Und das gilt für viele Christen in unserem Land und für die allermeisten weltweit. Es gibt Christen, die wissen, wenn ich Gott abschwöre, geht's mir gut. Wenn ich Gott loslasse, verleugne, komme ich aus dem Gefängnis raus. Wenn ich Gott abschwöre, könnte ich meine Familie wiedersehen, komme ich aus dem Arbeitslager wieder nach Hause. Letzten Sonntag hat einer der Brüder, der Männer, die hier vorhin auf den Bildern war, ein Mann aus Eritrea, der inzwischen in unserer Gemeinde ist, erzählt, dass am Samstag, also gestern vor einer Woche, seine Schwester in Syrien entführt worden ist. Die ist 17, sie ist aus Eritrea geflohen, ist, glaube ich, durch Syrien gekommen und er sagte, sie ist gestern entführt worden. Sie weiß nicht von wem, sie weiß nicht, wo sie ist und wir wissen aus den Nachrichten, was das bedeuten kann, wenn 17-jährige Mädchen, die Christen sind, entführt werden. Ich weiß nicht, was sie für eine Chance hätte, zu sagen, ich schwöre Gott ab, ich weihe mein Leben Allah. Sie könnte vielleicht freikommen. Wahnsinn, sich sowas überhaupt zu denken. Das Leiden ist ein Teil des Lebens mit Christus. Und so wie Jesus gehasst worden ist und verfolgt wurde und in ständiger Todesgefahr geschwebt ist und geschlagen wurde, so erleben das auch wir als seine Nachfolger. Das ist uns verheißen. Und wer so leben will, dass er alles Leiden vermeiden will, der bringt sich aber auch um wunderbare Erfahrungen von der Kraft Gottes in der Schwachheit. Ich habe festgestellt, dass die Kraft Gottes meistens in solchen Situationen da ist, die ich am liebsten vermieden hätte, wo es ganz auf ihn ankommt. Und da erleben wir seine Kraft und seine Gegenwart. Das ist doch paradox, oder? Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich vertraue darauf, dass Gott mir in der Situation die Kraft gibt, an ihm festzuhalten. Und ich bete für diese junge Frau, dass Gott ihr das schenkt. Sie weiß, was dran ist und dass er ihre Kraft ist, dass diese Gnade Gottes in dieser zerbrechlichen Situation für sie spürbar ist, dass sie das merkt. Und Paulus beschreibt noch eine vierte Paradoxie. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich komme doch nicht um. Viele Christen fragen sich, warum ist das Christsein eigentlich immer so ein Kampf? Ja, es ist ein Kampf. Wir werden angefochten und manchmal fallen wir sogar wirklich. Wir liegen am Boden und das tut auch richtig weh. Aber wenn wir am Boden liegen, bekommen wir von Gott Kraft, wieder aufzustehen. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Gott ermutigt uns und sagt, ich habe euch mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Von daher steh auf, richte deine Krone wieder gerade und geh weiter. Ich habe dir vergeben. Ich gehe weiter mit dir. Ich werde niedergeworfen, aber ich stehe wieder auf. Bleib nicht liegen. Der, der in dir ist, ist stärker als das, was dich zu Boden geworfen hat. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Willst du aus der Kraft Gottes leben? Das geht nur, wenn man sich auf diese Paradoxien einlässt. Wenn man ein Ja dazu findet, auch zu den Begrenzungen des Lebens. Wenn man ein Ja dazu findet, dass man fällt, dass man bedrängt wird, dass man in Nöte kommt. Wir müssen das nicht suchen. Es ist ein Segen, eine Gnade, wenn es einem gut gehen kann. Aber wenn ich aus der Kraft Gottes leben muss, möchte, bedeutet das, schwach zu sein. Menschen beten immer wieder darum, dass Gott sie stark machen möchte. Aber Gott möchte das gar nicht immer tun, weil wir richten ja so schon genug Schaden an. Und wenn wir jetzt noch stärker werden würden oder sein würden, könnte der Schaden noch umso größer sein. Je stärker ein Mensch ist oder wirkt, desto mehr verlässt er sich auf seine eigene Kraft. Kraft seiner Wassersuppe, da komme ich doch durch, das kriege ich doch hin. Aber je deutlicher ein Mensch erkennen kann, wie schwach er ist, desto mehr wird er sich auf Gott verlassen müssen. Und je mehr er von Gott abhängig ist, desto mehr Vollmacht spürt man. Und wo wenig Vollmacht ist, da ist viel Unabhängigkeit von Gott, viel eigene Kraft. Ich habe vorhin nach dem ersten Gottesdienst mit Bernd gesprochen. Das ist auch so ein Typ für mich, wo ich merke, eine vollmächtige Person, ein Lehrer, ein Vorbild für mich. Und wie haben wir an seinen Lippen gehangen im Unterricht, wenn er auch von diesen Zerbrechlichkeiten seines Lebens berichtet hat. Vom Gehör, von der Krankheit seiner Frau, von ganz, ganz viel Not. Wow. Da braucht's nicht die eigene Stärke von Bernd. Es brauchte diese Schwachheit, durch die Gott wirkt. Ist das nicht herrlich? Ich finde das toll. Ich habe noch einen letzten Gedanken. Wir haben erst noch eine schwarze, genau. Wenn Jesus sagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, dann ist damit nicht gemeint, als wenn Gottes Gnade wenig wäre. Als wenn es nur so ein Häppchen wäre. Als wenn Gott sagen würde, du bekommst jetzt nur meine Gnade, sei zufrieden, mehr kriegst du nicht. So ist das nicht gemeint. Eher umgekehrt, dass man weiß, wer die Gnade Gottes hat und wer sich an der Gnade Gottes genügen lässt, der hat alles, was er zum Leben braucht. Der hat genug. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, in Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben die Erlösung, wir haben die Vergebung der Sünden, wir haben die Kraft Gottes nach dem Reichtum seiner Gnade. Kannst du es mal anpinnen, hier nochmal den nach dem Reichtum seiner Gnade? Da habe ich extra hier nochmal so dick geschrieben, weil das ein Unterschied ist, ob Jesus sagen würde, ich schenke dir meine Gnade aus meinem Reichtum oder nach meinem Reichtum. Weil so hören das manche. Ich schenke dir aus meinem Reichtum. So, das soll dir mal reichen. Aber das steht nach dem Reichtum. Wenn ich ein Millionär wäre und hätte alles Geld der Welt, und würde meinem Freund Uwe sagen, Uwe, du hast so schön Gitarre gespielt, ich schenke dir was aus meinem Reichtum. Wie viel würde der kriegen? Wenn ich ihm aus meinem Reichtum gebe, wenn ich Millionär bin, kann das 1 Euro sein. Es können 2 sein oder 50 Cent, können auch 100 Euro sein. Aber wenn ich sage, ich schenke ihm nach meinem Reichtum, dann heißt das, ich schenke ihm gemäß meines Reichtums, dass es eine Entsprechung hat von dem, was ich habe. Ich schenke ihm nach meinem Reichtum ein angemessenes Geschenk, was meinen Reichtum auch widerspiegelt. Und Gott schenkt uns seine Gnade nach seinem Reichtum, nicht nur aus, nimm mal ein bisschen, nach meinem Reichtum, mir entsprechend. Davon kannst du schöpfen. Die Kraft Gottes nach dem Reichtum seiner Gnade erweist sich in den Herausforderungen unseres Lebens als zuverlässig, als ein Halt, an dem ich mich festhalten kann. Es geht nicht nur um die Gnade, die Paulus auch am Beginn seines Lebens mit Gott oder mit Jesus erlebt hat, wo man erlebt, ich habe Gnade, ich habe Vergebung empfangen, sondern Gnade auch als gestandener Christ, wo ich hineinwachse, wo ich merken darf, wie Gott in der Schwachheit mächtig wird. Das muss man erstmal buchstabieren. Das macht man nicht mal eben mit links. Wir brauchen die Gnade Gottes als gereifte Christen jeden Tag. Und ich glaube, ich könnte jeden von euch fragen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Wir könnten auch andere bekannte Größen der Kirchengeschichte hier nach vorn holen und fragen, wo habt ihr das erlebt? Gnade Gottes in den Schwachheiten eures Lebens. Wir sind solche zerbrechlichen Gefäße. Luther war so einer. Luther, würden wir denken, mächtig, was er bewirkt hat. Und er litt unter schweren Depressionen. Friedrich von Bodelschwingen, ein Mann, der innerhalb von 13 Tagen 4 seiner Kinder verloren hat. John Wesley, der in einer sehr, sehr unglücklichen Ehe gelebt hat. Sie taten einen gesegneten Dienst in ihrer Zerbrechlichkeit. Das sind die Heiligen der Kirchengeschichte. Und wir sind ja auch noch hier. Uns geht's ja nicht anders. Zerbrechliche Gefäße, Menschen wie du und ich. Aber wir gehören unserem Herrn mit allem, was wir sind. Wir dienen ihm. Und zwar nicht nur als die Sieger, nicht nur als die Starken, nicht als die Könner oder als die Gewinner, sondern als die Zerbrochenen und Zerschlagenen und oft Verzagten und Zweifelnden. Wir dienen ihm brutto mit allem, was uns ausmacht. Wir können uns gar nicht aufteilen und sollen es auch gar nicht. Wir dienen Gott mit den Rissen unseres Lebens. Wir dienen Gott mit den ganzen Blessuren, die wir mitgenommen haben, mit den Krankheiten, mit dem Leiden, mit der Bedrängung, mit allem, was wir sind. Und es scheint wirklich so zu sein, dass Gottes Kraft genau dort am hellsten leuchtet, aus diesen Rissen hindurch, dass er deutlich wird. Mancher meint, er könnte Gott nur dienen, wenn alles super ist, wenn alles in Ordnung ist. Ich muss erstmal noch die Dinge auf die Reihe kriegen und dann kann ich Gott dienen. Nein, Gott baut sein Reich mit den Unperfekten, mit den Unfertigen. Und er verherrlicht sich in den Löchern und Rissen unseres Lebens. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Wir dienen ihm brutto mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Wir loben ihn mit unseren schönen Stimmen, aber auch wenn wir heiser sind. Wir laufen und wir gehen und manchmal humpeln wir und manchmal fallen wir hin. Aber das Ziel ist klar. Und deshalb wollen wir ihm auch ganz neu uns zur Verfügung stellen. Wir wissen nicht, was in nächste Woche kommt. Manches wissen wir, manches steht im Kalender. Aber es kann sein, dass wir in der kommenden Woche mit irgendetwas konfrontiert werden, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Dass wir mit Schwächen und Zerbrechlichkeiten und dem Versagen unseres Lebens konfrontiert werden. Und dann lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wir sagen, Herr, damit diene ich dir. Ich diene dir brutto. Mit dem Schatz in meiner Zerbrechlichkeit. Und ich sage, Herr, dir folge ich mit allem. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.